Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verstehen mich. Der Hype um den Maya-Kalender und das Ende des Maya-Kalenders ist vorbei, Gott sei Dank. Jetzt können wir gucken, was bleibt übrig. Am 21. Dezember letzten Jahres endete die lange Zählung des Maya-Kalenders, beziehungsweise genauer gesagt, bei der langen Zählung handelt es sich um einen besonderen Kalender der Maya, einem mittelamerikanischen Volk, dessen Blütezeit etwa 250 bis 900 nach Christus währte. Die Maya waren mit einem speziellen, brennenden Interesse an Astronomie und astronomischen Zyklen begabt. Sie haben mit ihren Mitteln eine äußerst seltene Konstellation vorausberechnet, nämlich die galaktische Ausrichtung der Sonne zum Ende des Jahres 2012. Soweit wir heute blicken, gelten folgende Tatsachen und Überlegungen. Erstens, das Ende der langen Zählung zum 21. Dezember 2012. Andere Daten, die genannt werden, sind in der Nachbarschaft, auf einen Tag kommt es uns nicht an, bezieht sich, wie gesagt, auf die galaktische Ausrichtung der Sonne. Erde, Sonne und sogenannter galaktischer Äquator stehen zum Ende der langen Zählung in einer Linie. Die Maya haben mythologisch diese Stellung als Rückkehr der Götter gedeutet. Zweitens, die lange Zählung umfasst einen Zyklus von etwas mehr als 5125 Jahren. Dies ist etwa ein Fünftel des gesamten Präzessionszyklus, den die wissenschaftliche Astronomie heute mit 25.700 bis 25.800 Jahren angibt. Insofern ist der ganze Hype um den Maya-Kalender auch für Astrologen, die sonst mit den Maya nichts zu tun haben, interessant, einfach weil es um den Präzessionszyklus geht. Wir müssen hier an dieser Stelle etwas ausholen. Im tropischen Tierkreis markiert der Stand der Sonne zur Zeit der Wintersonnenwende definitionsgemäß die Position 0 Grad Steinbock. Der tropische Tierkreis, wie wir alle wissen in der Astrologie, wird lediglich über das Verhältnis von Erde und Sonne definiert. Die Position 0 Grad Steinbock verändert sich jedoch aufgrund der Präzession der Erdachse jährlich um einen winzigen Betrag gegenüber den Fixsternen der Galaxis. Die Position 0 Grad Steinbock im tropischen Tierkreis und damit im Jahreslauf der Erde um die Sonne, der Punkt der Wintersonnenwende, nähert sich in den letzten Jahren mehr und mehr dem Äquator unserer Milchstraße. Am 21. Dezember letzten Jahres war diese Stellung offenbar exakt. Entscheidend ist, dass Erde, Sonne und galaktischer Äquator mehr und mehr in einer einzigen Linie zusammenfallen und dieser Zusammenfall ist jetzt nach den Überzeugungen der Astronomen und der Maya-Forscher gegeben. Diese galaktische Ausrichtung wurde mehrfach nachberechnet und überprüft. Insofern ist das Datum, das angegeben wurde, 21. Dezember 2012, durchaus von einem eigenen Interesse. Der Zyklus von 5125 Jahren bezeichnet einen großen kulturellen Zyklus. Technisch beginnt die lange Zählung im Jahr 3114 vor Christus, ein Jahr, das selbst keine besondere Bedeutung zu haben scheint. Schriftliche Zeugnisse liegen naturgemäß nicht vor. Aber wir beobachten, dass um etwa 3100 vor Christus zwei Kulturen im Nahen Osten aus einem bis dahin eher bescheidenen Entwicklungsstadium heraustreten und zu Hochkulturen werden. Erstens, das Reich Sumer im Zweistromland erlebt ab 3100 vor Christus ein starkes Bevölkerungswachstum. Es kommt zu einer Einigung bzw. Vereinigung mehrerer Stadtstaaten. Zweitens, das altägyptische Gebiet tritt zur selben Zeit mit der Vereinigung von Unter- und Oberägypten in seine frühdynastische Periode ein. Viertens, wir können annehmen, dass seit dem Ende der letzten Eiszeit, Ende vor etwa 11.500 Jahren und dem vermutlich gleichzeitigen Beginn der Neolithischen Revolution, ein weiterer solcher kultureller Zyklus von einem Fünftel der Präzessionsdauer gelaufen ist. Vielleicht waren es auch zwei oder drei solcher Zyklen. Dafür kann manche plausible Rückdatierung der neolithischen Revolution auf etwa 15.000 bis 20.000 vor Christus sprechen. Dies legt eventuell die Vermutung nahe, dass die uns bekannten frühen Hochkulturen Sumer und Ägypten nicht die ersten Hochkulturen waren. Aber das ist reich der Spekulation. Fünftens, zum Ende des jetzigen kulturellen Zyklus mit dem Ende der langen Zählung 2012 und dem Erreichen der galaktischen Ausrichtung häuft sich durch außergewöhnliche Sonnenaktivitäten und durch massive klimatische Veränderungen weltweit das Rohmaterial für erneute globale oder auch kosmische Katastrophen. Was tatsächlich kommt, wissen wir nicht. dass die letzten Jahre zugleich Jahre außergewöhnlicher Katastrophen, Erdbeben, Tsunamis, Überschwemmungen, Dürre und nicht zuletzt einer atomaren Katastrophe, nämlich der von Tschernobyl und Fukushima, gewesen ist, muss nicht eigens betont werden, das wissen Sie. Im Moment droht Nordkorea mit dem Atomkrieg, auch das ist zumindest eine mentale Katastrophe. Wie gesagt, sechstens, der Maya-Kalender mit dem Ende der langen Zählung prognostiziert die Rückkehr der Götter und damit so etwas wie den Beginn eines wunderbaren spirituellen Zeitalters. Schauen wir uns zunächst kurz die Katastrophenprognosen an. Wir sollten uns nichts vormachen, mit diesen großen Zyklen scheinen globale oder kosmische Katastrophen einherzugehen. Die Menschheit hat Erfahrung mit Weltkatastrophen. Das Motiv der Sintflut spielt in den mythologischen Überlieferungen sehr vieler Kulturen eine herausragende Rolle. So viel man weiß, schlug um etwa 3150 vor Christus ein Komet ins Mittelmeer ein und verursachte eine Flutkatastrophe. Ein noch größerer Kometeneinschlag wird für die Zeit um 7640 vor Christus angenommen, rund 4500 Jahre zuvor. Sonstige klimatische Veränderungen durch zwischenzeitliche Erwärmung bzw. aufgrund sogenannter kleiner Eiszeiten wirken sich ebenfalls zumeist katastrophisch aus. In einer weitgehend schriftlosen Zeit erweist sich der Mythos als Schatzhaus der kollektiven Geschichte. Ich zitiere aus Wikipedia: Alle Epen, Religionen und Weltanschauungen gehen von mythischen Geschichtsbildern aus, wobei die Menschheitsgeschichte als Abfolge kosmologischer Zeitalter mit jeweils spezifischen Bedingungen erscheint. Diese Vorstellungen sind oft aber nicht immer mit der Idee einer zyklischen Wiederholung des Ablaufs verbunden. Sie waren bzw. sind in verschiedenen Varianten auf der Welt verbreitet. Auffällige Gemeinsamkeiten lassen einen Traditionszusammenhang erkennen und ermöglichen es, einen Urmythos zu erschließen. Dieser Urmythos beinhaltete mindestens vier Weltzeitalter, die durch Katastrophen voneinander getrennt sind. Die jeweils eigene Gegenwart wurde in diesen zyklischen Geschichtsbetrachtungen, die mit Katastrophen endete, immer ins letzte bzw. ins schlechteste Zeitalter eingeordnet. Aus diesem Urmythos wird von manchen Forschern aufgrund der jeweils katastrophalen Endzeiten auf eine katastrophistische Vergangenheit in der menschlichen Geschichte geschlossen. Diese Katastrophenvergangenheit führte erst zu dem entsprechenden Mythos. Soweit Wikipedia. Nun haben gerade Astronomie und Astrophysik für 2012 auf die hohe Wahrscheinlichkeit außergewöhnlich starker Sonnenaktivität hingewiesen. Man rechnet mit Sonneneruptionen ungewöhnlichen Ausmaßes, mit einer Eruption, die zu Sonnenstürmen führt. Sogenanntes Plasma wird dabei ausgestoßen. Trifft dieses Plasma auf die Erde, wird bei Eintritt dieses Plasmas in die Erdatmosphäre das Erdmagnetfeld verzerrt. Das Risiko für Stromausfälle steigt extrem, elektronische Instrumente versagen. Machen wir uns klar, unsere Welt ist weitgehend von Elektrizität und Elektronik abhängig geworden, vor allem in den letzten 50 Jahren. Diese regieren den Alltag genauso wie großtechnologische Einrichtungen, die vom Betrieb von Computern über den Betrieb eines Kraftwagens bis hin zur Bedienung von Haushaltsgeräten unser gesamtes zivilisiertes Leben durchdringen. Das ist absehbar, was das für die Menschheit bedeuten könnte, wenn es da einen globalen Ausfall gibt. Ich will das nicht lange ausführen. Mir geht es um eine psychologische Annäherung zu diesem Katastrophenende, zum Weltuntergang, zum Bewusstseinssprung, der damit verbunden sein soll. Der kulturgeschichtliche Topos des Weltuntergangs ist sehr alt, aber er kommt, wie wir schon gesehen haben, als Motiv verstärkt in den Buchreligionen auf. Messianismus im Judentum und im Islam, Endzeiterwartung zumal im Judentum. Die Flutsagen, die die menschliche Zivilisation begleiten, sind durch geologische Hinweise sachlich einigermaßen gut belegt. Wie wir Herkunft und den von Ihnen angedeuteten Verlauf deuten sollen, ob mit Hilfe einer Außenseitertheorie, das ist vielfach geschehen, oder auf andere Weise, soll an dieser Stelle offen bleiben. Aber im Endeffekt gilt, Weltkatastrophen gehören zum Bestand kollektiver und auch spiritueller Erinnerung. Halten wir an dieser Stelle zunächst zweierlei fest. Erstens, die religiösen Endzeit- und Weltuntergangserwartungen gehören zwar zum Glaubensbestand der jeweiligen Buchreligionen, prägen aber nicht unbedingt deren tägliche Ausübung. Zum Motiv des Weltuntergangs in der religiösen Überlieferung gehört gewissermaßen, dass keine Zeit, keine Daten genannt werden. Das führt bei den großen christlichen Kirchen letztlich zu einer Verneinung von konkreten Endzeiterwartungen überhaupt. Ich habe Ihnen hier so ein schönes Katastrophenbild aufgelegt, sozusagen als optischen Aufheller für diesen etwas trockenen Vortrag. nämlich den Ausbruch eines Vulkans. Das kennzeichnet zugleich die katastrophale Situation und natürlich auch eine sehr kreative Situation. Je mehr Katastrophe, desto mehr Kreativität, stelle ich mal als Frage in den Raum. Zweitens, Wissenschaft reagiert ungnädig auf Außenseitertheorien. Diese Erfahrung kann man vielfach machen. Das klingt insgesamt psychologisch nach einem Schattenthema, das im religiösen oder rationalen Lebensalltag ausgeklammert wird, das gegebenenfalls aktiv verdrängt wird. Aber wir beobachten noch etwas Drittes. Seit einigen Jahrzehnten häufen sich die Daten, zu denen die Welt untergehen soll. Die Internetplattform Die Unmoralische, jedweder Nähe zu religiösen oder esoterischen Außenseitern gänzlich unverdächtig, zählt seit der Zeitenwende 120 mehr oder weniger genau datierte Untergangsvorhersagen. Davon beziehen sich allein 81 Angaben auf die letzten 100 Jahre. Eine andere Zählung hat der amerikanische Künstler Lauren Madsen auf seiner Internetseite vorgelegt. Er zählt bis 1911, also 156 angekündigte Weltuntergänge, dazu bis 2011, also die 100 Jahre danach, weitere 73. Darüber hinaus nennt er noch weitere 34. Also auch eine gewisse Häufung in den letzten 100 Jahren. Diese Zählungen sind ziemlich subjektiv und wahrscheinlich höchst unvollständig. Für manche Jahre werden auch verschiedene Prophezeiungen aus unterschiedlichen Quellen angegeben. Es sind natürlich wiederum Sektierer und Spinner, die die Welt untergehen sehen. Die Häufung in den letzten 100 Jahren ist dennoch auffällig, meines Erachtens. Und ich schlage an dieser Stelle mal vor, den Begriff des Weltuntergangs nicht nur im Sinn einer kosmischen Katastrophe wörtlich zu nehmen, sondern zugleich als Bild für eine vorerst schwer fassbare materielle oder geistige kollektive Veränderung. Stellen Sie sich vor, dass eine solche kollektive Veränderung ansteht und zu einer Qualität des kollektiven Daseins führen soll, für die es noch keinen angemessenen Begriff gibt. Das Bevorstehen dieser Veränderung wird zwar erahnt und gespürt, kann aber nicht angemessen benannt werden. Die bevorstehende Kollektiverfahrung löst jedoch bereits Gefühle aus, wahrscheinlich das Gefühl der Irritation, der Verstörung, des Unbehagens. Unbehagen vor einer völlig neuen und gänzlich unbekannten Qualität. Dieses ahnungsvolle Unbehagen wird von denen, die es spüren, von den Spinnern und Verrückten, von den religiösen und Esoterikern, Astrologen inbegriffen, Weltuntergang genannt. Freilich nicht die Welt geht unter, sondern ein bestimmtes Bewusstsein von Welt, eine bisherige Weltsicht geht unter. Allerdings, das kollektive Bewusstsein ist geschichtlich, Flutsagen und aktuell Kriegs- und Naturkatastrophen der letzten 100 Jahre auf Untergänge vorbereitet. Und je näher zeitlich die bevorstehende Kollektiverfahrung rückt, desto häufiger kommt an beliebigen Stellen eine Vorahnung auf, die vielleicht erklärt, warum wir in den letzten 100 Jahren wahrscheinlich eine Häufung von Weltuntergangsprognosen erlebt haben. Damit komme ich zum Thema Bewusstseinssprünge alt und neu. Es ist in der Zyklenlehre und ebenso in der Astrologie übliche Praxis, mit Zeitspielräumen, mit Orben zu arbeiten. Insbesondere gilt für die Untersuchung von Zyklen eine entsprechende Orbenregel. Ein Zyklus kann sich gegenüber seiner durchschnittlichen Länge um bis zu einem Sechstel verkürzen oder verlängern. Wenn wir das für die lange Zählung anwenden, dann müsste man sagen, das exakte Datum war offenbar der 21. Dezember 2012. Der gesamte Zyklus beträgt über 5000 Jahre. Rechnen Sie mal aus, was ein Sechstel davon ist. Das sind reichlich 800 Jahre. Das heißt, im Hochmittelalter hat möglicherweise schon eine Wirkung angefangen und die Wirkung endet möglicherweise erst 800 Jahre nach dem exakten Zyklus. Wenn wir einen solchen Orbis gelten lassen, wie er in der Astrologie verschiedentlich gut geregelt ist, Sie kennen das auch, 5 Grad vor der Spitze des nächsten Hauses ziehen wir den Planeten schon in das nächste Haus hinüber und so weiter. Wenn wir einen solchen Orbis gelten lassen, dann befinden wir uns wahrscheinlich längst in der Phase des aktiven Weltuntergangs, der eigentlich einen Bewusstseinsübergang bedeutet. Vielleicht ein Bewusstseinssprung. Manches spricht dafür. Zumindest unterziehen sich Welt und Menschheit spätestens seit dem Eintritt in die sogenannte Neuzeit, seit dem 16. Jahrhundert, einem sehr dynamischen Bewusstseinswandel. Ich lege mal eine Folie auf, um die wesentlichen Punkte dieses Bewusstseinswandels zu kennzeichnen. Natürlich wie immer völlig subjektiv. Aber man kann es lesen. was hier in Folie aufgelegt ist, sind die Überschriften und ich kommentiere diese Überschriften. Kennzeichen sind also erstens Zuwachs an Wissen. Dieser Zuwachs sprengt jede Vorstellungskraft und lässt spätestens seit dem 18. Jahrhundert geschlossene Lehrgebäude meist religiöser Art deutlich hinter sich, von geschlossenen akademischen Lehrgebäuden gar nicht erst zu reden. Damit gilt zweitens Veränderung und schließlich Obsoleszenz, Veraltung von umfassenden Erklärungstheorien und Weltanschauungen in immer rascherer Folge. Mit jeder neuen Erkenntnis kommen bisherige Welterklärungsmodelle in Begründungsnöte. Aber, Zusatzbeobachtung, erstaunlicherweise liefern viele neue Erkenntnisse zugleich Argumente für alte, an sich längst obsolet geglaubte Erklärungsmodelle. Wir können das am Weg der Astrologie im 17. Jahrhundert und danach beschreiben. Wir gewinnen sehr viel Wissen, wir gewinnen damit auch Welterklärung, wir gewinnen viele Argumente, die gegen die Astrologie sprechen, und auf einmal landen wir mitten in der Quantenphysik, landen mitten in der Moderne, in der modernen Psychologie und gewinnen plötzlich wiederum sehr viele Argumente für die Astrologie. Damit erleben wir zugleich Ungewissheit, wir sind unsicher über die Gültigkeit und die Reichweite von Weltanschauungen, verspüren einen Mangel an Orientierung. Zuwachs an Wissen, Veränderung und Veralten von Theorien, Aufkommen neuer Theorien erzeugt nicht nur Sicherheit, im Gegenteil. Diese Verunsicherung ist im Einzelfall sehr quälend, scheint aber insgesamt kreative Fähigkeiten und Prozesse zu fördern. Drittens, Popularisierung von Wissen. Eine immer größere Anzahl von Menschen lernt, Wissen zu gewinnen und lebenspraktisch und flexibel damit umzugehen. Wissen ist nicht mehr Geheimwissen. Bildung ist ein Menschenrecht geworden, sofern sie das nicht schon immer war. Viertens, zunehmendes Wissen schafft zunehmende schöpferische Teilhabe. Das folgt unmittelbar aus der Popularisierung von Wissen. Es gibt tendenziell keine Untertanen mehr, sondern einander ebenbürtige, kenntnisreiche, kompetente und kreative Mitgestalter kollektiven Schicksals. Das schlägt sich selbstverständlich auch nieder in zunehmender gesellschaftlicher und politischer Teilhabe. Bildung ist ein Menschenrecht, Bildung ist damit auch ein politisches Recht und führt zunächst einmal zu größerer, wenn nicht umfassender politischer Teilhabe. Bildung und Demokratie hängen zusammen. Fünftens, fortwährende technische und kulturelle Aktualisierung und Modernisierung von Welt mit Hilfe von immer zahlreicheren und weitreichenderen sozialen und technischen Erfindungen. Das ist das, was wir im Moment erleben und seit einigen hundert Jahren erleben. Diese Aktualisierung und Modernisierung verläuft nach dem Muster von Versuch und Irrtum mit verheißungsvollen Entwicklungen und natürlich auch schrecklichen Rückschlägen auf technischer wie sozialer Ebene. Das 20. Jahrhundert und seine Geschichte haben uns das gelehrt. Sechstens, diese Aktualisierung, Veränderung und Modernisierung von Welt ist ein ungeheurer Schöpfungsakt, in dem die Menschheit wiederum unter den Bedingungen des Modells von Versuch und Irrtum zunehmend auf biologische, psychologische und spirituelle Findungen und Erfindungen einbringt. Insofern sind wir in einem Übergang. Wir erleben die Veränderung von Wirklichkeit zunächst technisch und sozial. Wir erleben, dass die Wirklichkeit aber inzwischen auch biologisch, psychologisch und spirituell laufend verändert wird. Biologisch denken wir einfach an Gentechnologie. Psychologisch denken wir an das Aufkommen von immer neuen psychologischen und psychotherapeutischen Theorien und Maßnahmen. Spirituell denken wir an die ungeheure Befreiung. Wenn ich mir vorstelle, was vor 150 Jahren gechannelt wurde, einem Jakob Lauber, das war konservative Religion. Wenn ich mir vorstelle, was heute gechannelt wird, hat sich ein Riesensprung ergeben hin zu einer freien, befreiten Spiritualität. Möglicherweise war beides in den jeweiligen Kulturzusammenhängen nötig. Also keine Kritik an Jakob Lauber in diesem Fall. Eventuell steckt die Menschheit an dieser Stelle noch in den Kinderschuhen und beschwört durch anfangs katastrophal sich auswirkende Erfindungen und Weltuntergangsszenarien herauf. Aber wir können uns ausmalen, dass es der Menschheit gelingt, erwachsen zu werden. Das führt siebtens zur Bildung eines Superorganismus durch fortwährend dichter werdende Vernetzung. Der Turmbau zu Babel im 11. Kapitel der Genesis ist ein Mythos, der diesen Superorganismus, wo alle Welt eine einzige Sprache spricht, vorwegnimmt. Interessanterweise ist es gerade der schöpferische Umgang mit Sprache und Kommunikation, der die Bildung dieses Superorganismus jetzt vorantreibt. Die Erfindung der Schrift, die Erfindung des Lesens, insbesondere die Erfindung des Lesens in seiner Spielart als Mittel zur individuellen Wissensaneignung, Bildung und Unterhaltung spätestens seit dem 18. Jahrhundert, die Erfindung des Buchdrucks, die Erfindung des Internets schließlich, dies bedeutet erweiterten Umgang mit Sprache, der zugleich bewusstseinsverändernd und bewusstseinserweiternd wirkt. Achtens, die Bildung dieses Superorganismus fördert zwangsläufig die Entwicklung eines transpersonalen, geistig orientierten, spirituellen Bewusstseins. Offenbar ist hier bereits eine Ebene erreicht, auf der Bilder und Informationen unmittelbar verändernd und heilend wirksam werden. Dies legen die Entwicklungen im therapeutischen Bereich nahe, aber auch in der sogenannten Informationsmedizin, ein Teil der spirituellen, der alternativen Medizin. An dieser Stelle ein kleiner Seitenblick, nämlich ein Überblick über die an sich unwahrscheinlich anmutenden Entwicklungssprünge seit Beginn der Neuzeit. Ich lege dazu einfach eine Folie auf, die ich nicht weiter kommentiere, die sozusagen den weiteren Lauf meines Vortrags begleiten darf. Ich nenne einfach der Reihe nach Erfindung des Buchdrucks als einen unwahrscheinlich anmutenden Entwicklungssprung, Entdeckung der neuen Welt, die Reformation im 16. Jahrhundert, die ganze Renaissance, der ganze Prozess der Renaissance im 15. und 16. Jahrhundert, die kopernikanische Wende, die Aufklärung, die Entwicklung der Astronomie seit dem 18. Jahrhundert, die die Astrologie zunächst einmal ziemlich an den Rand gedrängt hat, historisch notwendig wahrscheinlich, Spiritismus und Nahtodforschung seit Mitte des 19. Jahrhunderts, fast gleichzeitig die Evolutionstheorie von Darwin, Erschließung der Elektrizität, Erfindung der Glühbirne 1879, die Entwicklung der Tiefenpsychologie durch Freud und Jung und andere, die Quantentheorie, die Relativitätstheorie, der Prozess der Demokratisierung im 20. Jahrhundert, die Erfindung des Personal Computers und schließlich die Erfindung des Internets bzw. die Fruchtbarmachung des Internets. All diese Entwicklungen haben das Bewusstsein der Menschheit verändert und vertieft. Ohne diese Entwicklung stünde die Menschheit weiterhin im Horizont des Mittelalters. Jetzt muss ich ein bisschen blättern. Was ist der Sinn des Ganzen? Worauf läuft das zu? Das ist für mich auch die Überlegung, weshalb der Maya-Kalender über den Hype 2012 hinaus für uns als Astrologen, für uns als begleitende Kulturdeuter, das ist nämlich einer unserer Berufe als Astrologen, interessant bleibt. Ich habe Ihnen ein bisschen die Tatsachen rund um den Maya-Kalender genannt, ich habe die Prognose genannt, Rückkehr der Götter. Wir haben ein bisschen zusammengetragen, was könnte plausibel, vielleicht auch, was könnte nicht plausibel an diesen Prognosen sein. Die Astrologie kann uns allerdings nur bedingt und in vergleichsweise engem Rahmen bei der Bewertung dieser Indizien helfen. Wir haben in der Astrologie außer dem Präzessionszyklus keine wirklich großen Zyklen. Der längste Zyklus ist der Zyklus des Planetenpaars Neptun und Pluto, der an die 500 Jahre dauert. Darüber hinaus haben Astrologen bisher keine Zyklenlehre entwickelt. Das ist noch vielleicht ein reiches Forschungsfeld, das einige von uns beackern können, vielleicht mit der Forschungssoftware, die Maria Luise angeregt hat. Was ist der Sinn des ganzen Dramas? Dieter Bröers, den ich schon einmal kurz zitiert habe, sieht die Menschheit im Zug des Jahres 2012 und danach vor einem Evolutionssprung. Diesen Evolutionssprung prognostizieren verschiedene Leute. Es gibt ein schönes Bild von dem Bewusstseinsforscher Peter Russell, der die Entwicklung der Menschheit, die Entwicklung der Erdgeschichte als Bild des 108 Stockwerke großen Twin Towers, die inzwischen zerstört worden sind, darstellt. Der Mensch taucht sozusagen an der Decke des 108. Stockwerkes zum ersten Mal auf. Alles, was unterhalb der 108 Stockwerke war und was nach seiner Deutung noch einen Kilometer in die Tiefe reicht, Vorbereitung der Erde, ist davor. Also es gibt eine lange, lange Zeit, die das verhältnismäßig bisher kurze Auftreten des Menschen offensichtlich begünstigt. Dehnt man das Modell auf und sagt, wir lassen den ersten Menschen, den Homo erectus, lassen wir im Erdgeschoss auftauchen, dann befinden wir uns wiederum im 108. Stockwerk nach einer langen, langen Zeit, bevor Zivilisation beginnt. Sagen wir, die Zivilisation beginnt dann sozusagen mit der neolithischen Revolution und lassen die wiederum im Erdgeschoss der Twin Towers anfangen, dann landen wir wiederum im 108. Stockwerk, bevor wir die Erfindung des Internets buchen können. Das heißt, Peter Russell und andere argumentieren damit, es hat eine lange Zeit der Vorbereitung gegeben, damit wir an diesen Punkt heute kommen. Was ist der Sinn dieses Punktes? Es geht darum, dass die Welt als Ganzes von der ganzen Menschheit ergriffen und begriffen wird. Das ist meine Deutung und ich möchte die Ausführung. Zunächst erobert der Mensch in der Folge der neolithischen Revolution gleichsam praktisch und technisch die Welt. Davor waren die Kultur des Menschen und die Entwicklung zugehöriger Kulturtechniken eingebettet in den nomadisierenden Gaststatus der Menschen auf dem Planeten. Offenbar musste der Mensch erst lernen, sesshaft zu werden. Dabei meint Sesshaftigkeit nicht so sehr, dass der Mensch ständig an einem bestimmten Ort wohnt, der schließlich, wie es im Amtsdeutschen so schön heißt, zum Lebensmittelpunkt wird. Sondern Sesshaftigkeit bedeutet, dass ein Bewusstsein vom Ort, vom Platz entwickelt wird und damit zugleich ein Bewusstsein von Welt. Die Stadt ist eine in diesem Sinn typische Erfindung. Die Stadt ist ein Gesamtorganismus, eine Welt für sich. Sie spiegelt alle Höhen und Tiefen des jeweils modernen Menschen, sie reflektiert sein jeweils aktuelles Gesamtbewusstsein von Welt. Das gilt für die ersten Stadtgründungen genauso wie für die Städte des industriellen oder postindustriellen Zeitalters. Das gilt für Babylon im 2. Jahrtausend vor Christus wie für New York im 21. Jahrhundert nach Christus. Städte sind mythenbildend. Denken Sie an Theben, denken Sie an Troja, denken Sie an Jerusalem, Paris, Benares. Nur Archetypen haben die Macht zum Mythos. Aber zugleich befindet sich die Stadt an einem bestimmten Ort der Welt, wo man sich niederlässt, wo man sesshaft wird. Das Bewusstsein von Welt manifestiert sich sodann in Macht. Macht euch die Erde untertan, heißt es ziemlich zu Anfang der Genesis. Das ist ein wichtiges Dokument dieses Bewusstseins und seiner besonderen Manifestation. Wissen ist Macht, Bebauung der Erde ist Macht. Der, der über viel Weideland verfügt, der nur wenige tausend Jahre später den Großgrundbesitzer spielt, der hat Macht. Herrscher stecken ihr Territorium ab und vergrößern ihren Einflussbereich. Das Zeitalter der Großreiche, zugleich ein Zeitalter der Eroberungen, des Aufgangs und des Untergangs von Völkern, Nationen, Staaten, hebt bald nach der ersten Stadtgründung an und dauert bis in die Gegenwart. Diese Geschichte von Macht, von Einfluss, von Eroberung ist insgesamt keine Ruhmesgeschichte. Es ist vielmehr eine Geschichte von Grausamkeit und Gewalt. Allerdings gehört zu dieser Geschichte auch der Aufbau weiterer überindividueller Organismen, Staaten, Religionsgemeinschaften und dergleichen. Organismen, die sich auch als Schutz und produktive Anreger ihrer Glieder verstehen. Kollektives Recht, kollektives Wissen werden nach und nach ausgebildet. In dieser Gemengelage des Strebens nach Macht und der gleichzeitigen Ausbildung von Recht, von Technik, von Kultur und zugleich des Fortschritts von Bildung macht der Mensch immer wieder die Erfahrung von Mündigkeit und ebenso natürlich von vorenthaltener und neu oder erneut erstrittener Mündigkeit. Er bringt in Abwandlung des berühmten Satzes von Immanuel Kant mehr und mehr den Mut auf, sich seines Verstandes zu bedienen. Und das geht nicht nur die Individuen an, sondern genauso die überindividuellen Organismen, die seit der neolithischen Revolution jenseits von Familie und Stamm herangebildet werden. Und zugleich bringt der Mensch mehr und mehr den Mut auf, sich seiner spirituellen Fähigkeiten und Möglichkeiten bewusst zu werden und sich ihrer zu bedienen und danach zu handeln. Insofern erlaube ich mir, in dieser ruhmlosen Geschichte des Strebens nach Macht und Herrschaft einen Sinn zu erkennen. Das rechtfertigt keineswegs die Grausamkeit des Machtstrebens. Doch dieses hemmungslose Streben scheint mit zu dem Weg zu einem überindividuellen, planetaren oder universalen Bewusstsein zu gehören, dem Bewusstsein von Welt. Dieses hemmungslose Streben ruft produktive mentale und spirituelle Kräfte auf den Plan. Kräfte, die die entsprechende Entwicklung vorantreiben. Und so dürfte auch der unbewusst selbstverständlich handelnde Eroberer, dürften dessen dumpfe Landsknechte, dürfte aber auch der Freiheitskämpfer, der Kulturbringer, der im Blick auf ein Bewusstsein von Welt vielleicht ähnlich unbewusst bleibt, jeweils zu dieser Entwicklung beitragen. Der tumbe Landsknecht also genauso wie der Kulturbringer. Alle haben ihren Sinn bei diesem Streben. Mit zum Sesshaftwerden auf dem Planeten Erde gehörte in den letzten Jahrtausend seit Beginn der neolithischen Revolution auch die erstaunliche Vermehrung der Menschheit als biologische Spezies. Von geschätzten 5 bis 10 Millionen Menschen weltweit zum Ende der letzten Kälteperiode vor etwa 10 bis 11.500 Jahren haben wir es heute auf rund 7 Milliarden Menschen gebracht. Immer mehr Menschen erfahren sich in einem immer höheren Entwicklungstempo evolutionäre Beschleunigung. Die steigende Zahl der Menschen und die Beschleunigung der Entwicklung wirken aufeinander ein. Ein Ziel wird angestrebt, egal ob der Einzelne davon weiß oder nicht. In diesem Sinn lebt die Menschheit wahrscheinlich seit Beginn der neolithischen Revolution irgendwann vor 11 bis 11.500 Jahren mit zunehmendem Bewusstsein und zunehmender Konsequenz in einer Endzeit. Es ist jedoch nicht die Zeit vor einem Untergang, sondern das Bewusstwerden eines wahrscheinlich wichtigen Übergangs. Wir können uns, was die Weltbevölkerung angeht, das Erreichen einer kritischen Menge vorstellen, nämlich dann, wenn zu viele Menschen nicht mehr ernährt werden können, wenn Menschen zu eng aufeinander leben und so weiter und wenn es in der Folge zum Kollaps von Gesellschaften und eventuell der gesamten menschlichen Zivilisation kommt. Wir erleben aber auch das Auftreten einer kritischen Menge von Menschen als Impuls für Innovationen. Ein Beispiel mag genügen, die Erfindung der menschlichen Kommunikation im Verkehr, aber auch im Bereich der Verständigung. Wenn die Straßen eng werden, wenn die Städte größer werden, wenn größere Entfernungen für alltägliche Ziele zurückgelegt werden müssen, entsteht neben der Gefahr des Zusammenbruchs auch kreativer Druck auf die jeweilige Gesellschaft. Moderne Verkehrssysteme, moderne Leitsysteme und so weiter sind eine schöpferische Antwort darauf. Früher war die Zucht von Pferden, die Erfindung der Kutsche eine entsprechende schöpferische Antwort. Die Erfindung der Schrift, der Austausch von Nachrichten über Briefe, der E-Mail-Verkehr schließlich, diesem allem geht die Gefahr massiver Unzulänglichkeit und endlichen Zusammenbruchs voraus, verbunden mit kreativem Druck. Wenn wir so wollen, erleben wir permanent und in immer kürzeren Abständen massive Unzulänglichkeit, anteilige oder zeitweilige Zusammenbrüche und dadurch schöpferischen Innovationsdruck. An dieser Stelle stehen wir, auch im Jahr 2013, im Jahr 1 nach dem Ende der langen Zählung. Ich habe das Gefühl, wir erleben diesen Druck nicht nur, sondern wir antworten gerade kreativ auf ihn an dieser Stelle bei diesem Kongress. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld mit meinen umwegigen Ausführungen.